Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Ganz Deutschland streitet über Cannabis und wir streiten mit. Wir, das sind die Kinderdocs, die mir gegenüber sitzen hier in unserem Podcaststudio. Das sind zwei Hamburger Kinderärztinnen mit sehr viel Expertise. Dr. Claudia Haupt, sie ist Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo Insa.
Hallo Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz, sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Ja, hallo.
Hallo Charlotte. Mein Name ist Insa Gall, ich bin Redakteurin hier beim Hamburger Abendblatt und wir haben auch in der Vergangenheit schon sehr viel berichtet über das neue Gesetz zur Freigabe von Cannabis unter bestimmten Bedingungen, was ja den Bundestag passiert hat, was in Kraft treten sollte, soll jetzt im Frühling und was sehr, sehr umstritten ist. Und ich habe jetzt hier zwei ausgewiesene Expertinnen bei mir und mich würde interessieren, wie kommt ihr eigentlich an das Thema? Also als Kinderärztinnen schlagen da Kinder oder Jugendliche bei euch auf, die Cannabis konsumieren, die darin ein Problem sind oder sind das ihre Eltern oder um welche Altersgruppe handelt es sich da eigentlich?
Ja, das ist durchaus ein Thema, was uns in der Praxis beschäftigt und deswegen beschäftigt uns dieses ganze Gesetzesvorhaben ja auch. Ich würde mal sagen, die allermeisten Menschen, die Cannabis konsumieren, haben ihren ersten Kontakt damit in ihrer Jugendzeit, in ihrer Teenagerzeit gemacht. Also wir wissen aktuell zum Beispiel, jeder 10. 15-Jährige hat schon einmal oder mehrfach Cannabis konsumiert. Das ist unsere Altersgruppe, das sind diejenigen, ne, für die wir uns interessieren und für die wir da sind.
Ihr seid ja Kinderärztinnen, aber auch Kinder- und Jugendärztinnen.
Genau, also das ist uns auch wichtig, dieses und Jugendärztin. Hm. Ne? Also wir sind auch wirklich für die Jugendlichen da und die kommen schon zu uns. Meistens kommen sie mit den Eltern oder werden von den Eltern gebracht sozusagen, mitgeschleppt, die sich große Sorgen machen, weil sie eben sehen, dass das ein großes Thema ist bei ihrem Kind und dass sie sich Sorgen machen, einfach dass aus diesem Cannabiskonsum sowohl eben körperliche Folgen, Schädigungen entstehen, aber auch das ganze Soziale drumherum, Schule, wie gut irgendwie wird noch Schule gemeistert, ist Schule überhaupt noch im Fokus, das treibt natürlich die Eltern total um und damit kommen die dann auch und suchen Rat.
Eine andere Möglichkeit, vielleicht zur Ergänzung, ist, dass wir ja Jugendgesundheitsuntersuchungen durchführen bei den 12- bis 15-Jährigen und das auch dann proaktiv abfragen und es dann auch thematisiert wird und auch dann die Gelegenheit natürlich genutzt wird, das zu problematisieren. Und dann haben wir natürlich auch manchmal, dass gar nicht die Jugendlichen im Schlepptau sind, sondern die besorgten Eltern sich an uns wenden, wie sie sich nun verhalten könnten. Das ist auf jeden Fall wichtig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für jeden, der Jugendliche betreut hat, die dann gekommen sind in einer sozusagen der schlimmsten Nebenwirkungen, nämlich weil sie psychotisch reagiert haben auf den Konsum. Und das ist, kann ich jetzt schon mal sagen, nicht nur, wenn sie dauerhaft konsumieren, sondern es kann mit Pech auch wirklich mal nach dem Erst- oder Zweitkonsum sein. Da habe ich einige Fälle, so an die ich mich erinnere, die sehr eindrucksvoll waren und die zu sehr, sehr großen Leid und Ängsten und monatelanger desolaten Befindlichkeit geführt haben, sodass wir alle Berührung damit hatten, ganz sicher, auch wenn es nicht unser Hauptarbeitsfeld ist. Und zudem fühlen wir uns natürlich auch verantwortlich dafür, so als Kinder- und Jugendärztinnen sehen wir uns ja auch als Anwälte der Kinder und Jugendlichen und möchten für deren Schutz und Wohlergehen eintreten. Deswegen ist es auch auf berufspolitischer Ebene auf jeden Fall ein Thema für uns.
Genau, und ihr seht dieses Gesetz sehr kritisch, höre ich daraus. Und man kann ja denken oder hat vielleicht lange gedacht, ach mal ein Joint, so wie mal ein Bier oder ein Wein sozusagen im Jugendalter, das müssen die Jugendlichen auch mal ausprobieren. Aber das ist vielleicht bei einigen auch so, aber bei anderen gibt es wirklich auch sehr negative Auswirkungen. Könnt ihr das ein bisschen mal erzählen aus eurer Praxis?
Ja, ich kann also, ja, wir können sehr gerne, wir können Beispiele bringen. Wir können zum Beispiel erzählen, dass Jugendliche, die häufiger, ich sage jetzt mal kiffen, wir erklären das ja nachher noch ein bisschen, dass die sehr häufig in der Schule komplett abschmieren und ähnlich wie die Jugendlichen, die einen problematischen oder suchtartigen Medienkonsum haben, zum Teil einfach auf der Strecke bleiben. die versacken sozusagen und können ihre normalen Aufgaben, die sie so in der Adoleszenz, also in dieser im Übergang ins Erwachsenenleben, wo man sich vorbereitet, wie soll es später weitergehen, wo es um den Schulabschluss geht, um die Pflege der der sozialen Kontakte mit den Altersgenossen, um diese Reifung und um die Vorbereitung auf das spätere Leben, die können die da zum Teil einfach nicht mehr vernünftig gestalten. Und da geht was verloren, was wir ihnen ja auch später nicht mehr zurückgeben können. Also Charlotte hat das sehr schön gesagt neulich, das sind ja verpasste Chancen. Also ja, selbst wenn man sich von dem Problem wieder erholt.
Genau, das sind die Zeiten, wenn dann die Schulabschlüsse einfach ja den Bach runtergehen und sie nicht mehr schulpflichtig sind und auch in dieser Schulform einfach keine Chance mehr haben. Das ist einfach so ungleich viel schwerer, dann nochmal wieder Fuß zu fassen. Aber ich finde einfach mindestens genauso wichtig, die verpasste Pubertät.
Ja.
Also diese Zeit im Dauernebel zu verbringen und eben nicht, wie du gerade gesagt hast, die vielleicht ein bisschen Ablösung vom Elternhaus, die Auseinandersetzung mit den Gleichaltrigen, sich finden, sich irgendwie, ne, sich darüber klar werden, wer bin ich, was will ich. Wenn man dann irgendwie mit 22 bis 25 aus diesem Nebel wieder erwacht, dann ist man echt, ja, unfertig.
Und vielleicht auch mal so zwei Beispiele, die verdeutlichen, wie schlimm das dann auch sein kann. Also ich erinnere mich an einen Jungen, der war 15 und der kam wegen völlig anderer Beschwerden angemeldet und hat dann eben im Direktkontakt rausgelassen, dass er völlig am Ende ist, weil er nach seinem zweiten Cannabiskonsum eine ganz schwere psychotische Reaktion hatte. Mit, man nennt das dissoziativen Zuständen, also er war nicht mehr in seinem Körper und hat unfassbar Angst gehabt und es hat ihn total beeinträchtigt. Er kam aus diesem psychotischen Schub alleine nicht wieder raus, der musste dann auch in die Psychiatrie, weil das eben wochenlang sich nicht wieder aufgelöst hat. Der hat später das Haus gar nicht mehr verlassen. Und ich habe einen anderen Jungen, der in ähnlichem Alter eine Depression hatte und viel gekifft hat, der mir später irgendwann, als er eine schwere Psychose hatte, gesagt hat, rückwirkend, wenn ich gewusst hätte, dass sowas Schlimmes passieren kann, dann hätte ich das vermutlich nicht getan. Der hat eine schizophrene Psychose entwickelt, das ist eine ganz, ganz schwere psychische Erkrankung, die auch nicht wieder weggeht und dessen Leben ist über Jahre hinweg schwerst beeinträchtigt gewesen. Und er selber hat irgendwann in der Aufklärung um alles, was er dazu dann gelernt hat, realisiert, dass möglicherweise sein doch sehr ausgeprägter Cannabiskonsum beigetragen hat zu dieser schweren Erkrankung und hat das zutiefst bereut.
Das sind ja nur so, Beispiele, ne?
Das ist ja so, wie du sagst, ich glaube, praktisch Cannabis ist jetzt nicht der Grund für diese Psychose. Das ist vielleicht eine Anlage, die man tatsächlich hat aus irgendwelchen Gründen, ja. Aber es wird eben dadurch ausgelöst oder verstärkt oder die Wahrscheinlichkeit, dass das ausbricht, richtig und sich so ein Bild der Psychose entwickelt, ist dann größer.
Ja.
Ich würde gerne das noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil du gesagt hast, warum ist das euer Thema und warum seid ihr so kritisch dem gegenüber? Ich glaube, wir maßen uns hier nicht an, diese politische Entscheidung irgendwie zu beurteilen, die für den Erwachsenen gelegentlich Cannabis konsumierenden Menschen irgendwie durchaus Sinn machen kann.
Vielleicht kann man ganz kurz noch einmal sagen, was das Gesetz überhaupt sagt. Das ist ja so, dass Cannabis in gewissen Mengen für Erwachsene legal zu besitzen ist und bezogen werden kann über die Mitgliedschaft in solchen Cannabis-Clubs. Und
auch zu Hause angebaut werden darf.
Und auch zu Hause angebaut werden darf. Es ist so, dass sie für Jugendliche unter 18 ist der Besitz weiterhin nicht erlaubt. Es gibt so eine Übergangsregelung, die so ein bisschen bisschen seltsam ist für sogenannte Heranwachsende, also im Alter von 18 bis 21 Jahren, die, glaube ich, 30 Gramm Cannabis im Monat besitzen dürfen. Aber die allgemeine Befürchtung ist ja auch, dass einfach durch diese Freigabe so ein Signal auch gesendet wird, das ist legal, das ist okay.
Ja, ganz genau.
Und wir haben hier also zwei Dinge. Das eine ist die, was Claudia anhand dieser Fallbeispiele ja ganz gut auch darstellen konnte. Unser Gehirn ist mit 18 überhaupt nicht ausgereift.
Und auch nicht mit 21.
Und auch nicht mit 21, sondern erst mit ungefähr 25 Jahren. Und in dieser Phase der Entwicklung ist das Gehirn einfach unheimlich vulnerabel, also verletzlich. Und das ist das, wo wir einfach die große Sorge haben, dass wir hier eben durch diese, ich will es nicht Bagatellisierung, aber Vereinfachung, Legalisierung, diese Normalität, die dadurch jetzt geschaffen wird, einfach diese Altersgruppe einfach sehr stark gefährdet ist, Und das andere sind die unter 18-Jährigen, ja, die haben wir natürlich hier total im Blick. Und die bleiben ja in so einer Kriminalitätszone, ja, also die dürfen es nicht erwerben, sie dürfen es nicht besitzen, aber tun sie natürlich. Das heißt, sie können es nicht über diese Anbauvereine beziehen. Wenn sie Glück haben, kennen sie irgendjemanden, der ihnen das von dort beschafft. Dann haben sie möglicherweise eben das, wofür dieses Gesetz ja nun steht, dass die Qualität einfach irgendwie sicher und geprüft ist. Aber sie werden ja doch irgendwie viel häufiger auf den Schwarzmarkt zurückgreifen und eben das nicht geprüft.
Weil ihnen das andere ja nicht zugänglich ist.
Cannabis erwerben und der Schwarzmarkt wird ja vermutlich irgendwie die Preise senken, damit er irgendwie attraktiv bleibt. Und das geht ja nur, indem das einfach gestreckt wird und eben, verunreinigt ist. Und das ist das, was uns natürlich, also neben all den Auswirkungen, meine ich, die Jugendlichen, aber an diesem Gesetzesvorhaben so stört.
Und vielleicht nochmal prononciert. Es wird ja immer wieder herangezogen, Daten aus den USA und Kanada, wo diese Legalisierung im Bereich der Erwachsenen tatsächlich zu einer Verringerung des Konsums und zu mehr Sicherheit und weniger Kriminalisierung geführt hat. Aber aus den gleichen Ländern, die da herangezogen werden, gibt es sehr wohl Daten, die belegen, dass der Konsum unter den Jugendlichen sehr stark gestiegen ist. Und das ist ja eigentlich schon, ich meine, das muss man ja dann auch sehen. Und dann sind in dem Gesetz Jugendschutzmaßnahmen implementiert werden, bei denen jetzt schon erkennbar ist, dass sie sicher nicht ausreichen werden. Das ist jedenfalls unsere Auffassung.
Es ist ja viel davon ja auch die Rede, dass es die Arbeit der Polizei erschwert, zu wissen, wer da eigentlich legal etwas bei sich hat und wer nicht. Mich würde noch mal interessieren, 30 Gramm, die Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren bei sich haben darf. Wie hat man sich das vorzustellen? Für wie viele Joints reicht das denn?
Mhm. Ja, man sagt, es ist ein bisschen davon abhängig, wie erfahren die Konsumierenden sind. Die sozusagen noch nicht langjährigen Cannabiskonsumenten kommen mit etwa einem Viertel Gramm, 0,25 oder 0,3 Gramm pro Joint aus. Das ist sicher bei erfahrenen Konsumenten mehr, was die für einen Joint benutzen. Aber wenn wir jetzt an unsere 18- bis 21-Jährigen denken, die können sich mit einem Gramm 3 bis 4 Joints zusammenbauen. Kostet etwa 8 bis 10 Euro. Und wenn wir das jetzt mal kurz hochrechnen, der Besitz von 30 Gramm, also die können im Grunde jeden Tag
mehrere
dauerbekifft damit sein.
So ist die Menge. Und vielleicht können wir das jetzt zum Anlass nehmen, dass wir mal ganz kurz, ganz bisschen.
Ja, nur noch ein Satz dazu. Und das ist eben auch so ein bisschen das, was uns so Sorgen macht. Diese Menge hat einfach das Potenzial, Abhängigkeiten zu schaffen. Das ist unfassbar viel.
Genau. Also die Menge ist unseres Erachtens zu hoch, die erlaubt ist. Und das Alter ist zu niedrig angesetzt, wenn es um Jugendschutz geht. Das müsste deutlich höher liegen. Also nicht bei 18 und auch nicht bei 21, sondern eher noch deutlich darüber. Genau, das Hanfgewächs. Wir dachten, dass wir so für die Eltern, die zuhören oder überhaupt für die Zuhörer, ganz kurz erzählen, was überhaupt damit gemeint ist. Marihuana, kennt ja jeder den Ausdruck, sind zerkleinerte und getrocknete Cannabisblüten und Blätter. Und das, was man so auch als Gras oder Weed oder Pot bezeichnet. Dann gibt's Haschisch, das ist das Harz dieser Pflanze. Das ist das, was man Dope oder Shit oder Peace, glaube ich, ne, nennt. Und es gibt ganz, ganz viele Cannabinoide. Das sind sozusagen die psychoaktiven Substanzen, die wirksamen Substanzen in dieser Pflanze. Und das stärkste Psychoaktive ist das THC. Deswegen wird das immer herangezogen, der THC-Gehalt von dem Gras oder dem Marihuana oder Haschisch wird herangezogen, um die Stärke der Wirksamkeit vorherzusagen. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann es rauchen. Und das, was wir jetzt die ganze Zeit erwähnt hatten, war der Joint, also mit Tabak gemischt rauchen. Dann kann man Wasserpfeifen benutzen, die Shishas. Dadurch wird das Rauscherlebnis intensiver. Und man kann das hatte Charlotte jetzt nochmal aufgetan, auch Vaporizer benutzen. Dann kann man das sozusagen hübsch über den Raumvernebler nutzen. Und man kann es als Tee konsumieren und das ist auch ganz schön tückisch eigentlich, als man kann es essen, das nennt man edible.
Als Kekse, oder?
Vor allen Dingen Keks und Kuchen, genau, dann wird das eingebacken. Und da ist es ein bisschen anders, weil das kommt einen Tick später, das kommt urplötzlich und hält länger an. Mhm. Und ist deutlich schlechter zu kalkulieren natürlich. Ne? Wie viel ist jetzt in diesen Teig reingekommen? Das kann man ja nicht wissen. Wenn man seinen Joint dreht, dann weiß man, ich habe da jetzt so und so viel Gramm reingetan oder ein halbes oder ein Viertel, aber wenn man einen Keks isst, weiß man ja nicht, was hat denn der da in den Teig hineingetan. Genau, wolltest du vielleicht einmal was zur Wirkung sagen?
Ja, also ich glaube, die Wirkung ist sehr abhängig davon, wie viel Konsumerfahrung die einzelnen Menschen haben. Sehr abhängig davon, wie alt man ist und in welcher Verfassung oder auch aktuellen Stimmung man sich befindet, denn jedwede Verfassung oder Stimmung wird verstärkt. Also wenn ich euphorisch bin, kann ich dadurch noch euphorischer werden. Wenn ich aber depressiv bin, kann auch diese depressive Stimmung noch verstärkt werden. Ist auch sehr abhängig eben von der Menge, die da verwandt wird und auch von der Qualität. Du sagtest das eben vom THC-Gehalt und eben wie man es zu sich nimmt, ob man es raucht oder isst. Die sozusagen die Wirkung, die ja erwünscht ist, ist die Rauschwirkung. Das heißt also die im besten Fall euphorische Stimmung, die auch mit Entspannung verbunden ist, auch so ein bisschen so ein Runterfahren, so ein gemütliches Wattegefühl. Es verstärkt den Lach- und Rededrang. Das ist ja erstmal soweit so ganz witzig und ganz irgendwie kann man auch ganz gut nachvollziehen. Sinneseindrücke werden deutlich verstärkt, also Farben, Geräusche, Gerüche verstärkt wahrgenommen. Aber es macht eben auch eine Veränderung des Zeitgefühls. Zeit irgendwie vergeht viel langsamer. Reaktionsfähigkeit ist deutlich vermindert.
Räumliche Orientierung.
Ja, also deswegen ist es auch so wahnsinnig gefährlich im Straßenverkehr und verdoppelt einfach das Unfallrisiko. Merkfähigkeit, Konzentration sind sehr stark eingeschränkt. Das ist das, was dann den Jugendlichen, die ja dann auch durchaus im Unterricht in diesem Zustand sitzen, große Probleme macht.
Und das ist dieses sprunghafte Denken, das kann auch dazu führen, dass man eben eine deutlich erhöhte Unvernunft an den Tag legt, ne?
Ja, und eben, das muss man auch sagen, ganz unerfahrene Konsumenten können auch eine ganz paradoxe Wirkung erfahren. Ne? Die können also in so eine Art Panik geraten, ganz starke Ängste entwickeln.
Halluzinationen. Ach so, vielleicht sagen wir noch, dass das eines der Bestandteile, die weniger stark psychoreaktiv sind, medizinisch benutzt wird. Das hat auch bestimmt jeder schon mal gehört. Das sind die Cannabidinole, die teilweise richtig medizinisch eingesetzt werden für Schmerzpatienten, zum Beispiel für Krebspatienten. Schmerzpatienten gegen Schmerzen und zur Entspannung.
CBD, ne?
CBD, aber das hat jetzt mit dem THC nicht viel zu tun.
Ja. Wenn jetzt die Jugendlichen wahrscheinlich mit ihren Eltern in eure Praxen kommen, was sind denn das so für Probleme, die da geschildert werden? Also sei es von den Jugendlichen selbst oder von deren Eltern, was beobachten die so?
Naja, dass die Gefahr einfach besteht, dass es zu einer Gewohnheit wird. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, so ab wo ist sozusagen die Grenze, ab wann ist es ein pathologisches oder riskantes Konsumverhalten. Also wir wissen schon, dass es einfach bei täglichem Konsum und auch dabei bleibt es ja nicht bei einem Joint, sondern häufig eben auch mehrere, zwei, manchmal drei. Es gibt körperliche Abhängigkeiten und auch Entzugsproblematiken, aber viel stärker ist eigentlich so dieser psychosoziale Faktor, einfach diese Gewöhnung an dieses Dauergefühl der irgendwie Entspannung und der Leichtigkeit, was aber eben zu diesen großen, großen Schulproblemen führt. Und
die also, entziehen sich ja dann, ne? Die wirklich dauerhaft konsumierenden Jugendlichen nehmen nicht mehr am üblichen Alltag teil. Im klassischen Fall sacken sie in der Schule ab, sie hängen nur noch mit Freunden rum, die auch zugekifft sind. Sie machen keinen Sport mehr, sie ziehen sich eigentlich aus dem, was man so sich wünschen würde an Aktivitäten zurück und das führt auch oft dazu, dass sie dann wirklich in ihren Zimmern rumdümpeln und einfach gar nicht mehr richtig am Leben teilnehmen.
Ja, oder auch eben auf Partys sind, aber irgendwo in ihrem Eckchen sitzen mit den anderen, mit denen sie das konsumieren und eigentlich für die anderen auch nicht, also die, die es nicht konsumieren, schwer erreichbar sind. Also ich habe Kinder im Alter von 18 und 21 Jahren und wir haben uns viel darüber unterhalten und es ist in allen sozusagen Klassenstufen in den Schulen, aber auch unter den Studenten, es ist verbreitet und es gibt immer die ein, zwei, drei Leute, die so alle kennen, von denen sie wissen, okay, die kannst du gleich, also mit denen ist nichts mehr los.
Die sind irgendwie da aus der Bahn geschnitten.
Ja, genau, die sind raus und eben auch wirklich so, dass sie Schulen, die Schule abbrechen oder auch nur eine Stufe zurückgehen, das wäre ja noch harmlos, aber eben nicht selten eben auch die Schulen abbrechen und ohne Schulabschluss daraus gehen.
Ja, und man darf nicht vergessen, wir haben ja generell ein Problem mit psychischen Störungen, also diese Zunahme an Depressionen und Angstzuständen, die wir eh schon haben im jugendlichen Alter, ja, Kindern und Jugendlichen. Und Charlotte hat es eben im Nebensatz erwähnt, das verstärkt die Befindlichkeit, in der ich bin. Und so, dass wenn jetzt jemand depressiv ist und regelmäßig Joints raucht, ein noch höheres Risiko hat, in dieser Depression komplett unterzugehen.
Nun ist es ja so, die Verfechter dieses Gesetzes sagen, ja, das würde also die Betroffenen, auch vielleicht eher dann die betroffenen Erwachsenen, aus dieser Kriminalisierung rausholen. Man würde vielleicht genauer wissen, wenn das Marihuana selbst angebaut ist, was da drin ist oder wie die Reinheit dieser Droge ist. Rein jetzt für die Jugendlichen betrachtet und deren Gesundheit, was sagt ihr als Kinderärztin? Sagt, das Gesetz ist so eigentlich nicht gut.
Das ist einfach für also unsere, die spezielle Altersgruppe, die wir hier im Blick haben, ich sage jetzt mal die 15- bis 25-Jährigen, ist dieses Gesetz nicht gut und ist es auch nicht zu Ende gedacht, ne? Weil einfach diese Normalisierung ein großer Punkt ist. Die großen Mengen, die legal besessen und konsumiert werden dürfen, einfach viel zu hoch sind, weil unsere minderjährigen Jugendlichen einfach in der kriminellen Ecke bleiben.
Und in den Schwarzmarkt gedrängt werden.
Ja, genau, weiter darauf angewiesen sind. Und mal ganz ehrlich, also diese Bannmeilen, ja, 100 Meter um so eine Schule rum, da gehen die in einer großen Pause einmal um die Ecke und dann wird da eben gekifft und das ist jetzt alles okay. Also das ist echt schwierig. So.
Und wir müssen einfach auch ganz deutlich sagen, dass dieser regelmäßige Konsum der im Jugendalter, dass der wirklich psychische und kognitive Störungen nach sich ziehen kann. Mhm.
Genau, also Thema Jugendschutz aus unserer Sicht auch nicht genug proaktiv hier sozusagen im Blick, dass das, was wir uns so wünschen würden, es gibt sehr, sehr gute Beratungsstellen, es gibt sehr gute Internetseiten, also als Beispiel sei mal genannt, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es gibt auch auf kommunaler Ebene verschiedenste gute Programme, aber da landen ja alle diejenigen, die einfach ein großes Problem haben. Und wir möchten natürlich die im Blick haben, die 90% der Jugendlichen, die es nicht eben regelmäßig konsumieren, dass es dazu nicht kommt. Also wir wünschen uns viel mehr proaktive Aufklärungskampagnen.
Schule oder?
Ja, genau, das gibt es schon, aber es müsste einfach noch
viel mehr in die Fläche. Mhm, ja, genau. Da muss viel mehr gemacht werden. Und wie gesagt, nochmal, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wir wollen, dass das Alter angehoben wird, in dem legalisiert ist.
Was macht, sagt ihr denn den Eltern, die zu euch kommen, also entweder mit oder ohne den Kindern, was könnt ihr denen raten?
Also das Problem unbedingt ansprechen, ganz wichtig, also thematisieren. Das ist natürlich ein riesen Konfliktpotenzial, weil die Jugendlichen in der Regel sagen, du hast keine Ahnung und das machen sowieso alle. Aber da würde ich mich nicht drauf einlassen, sondern würde darauf drängen, dass man wirklich eine professionelle Beratung in Anspruch nimmt und dass da jemand anderes als Mama und Papa irgendwie sitzt und sagt, hör mal zu. Das sind die Fakten.
Und man kommt sicher leichter mit seinem Kind ins Gespräch, wenn man nicht katastrophisiert. Also wenn man jetzt nicht sagt, um Gottes Willen, wie konntest du? Ich bin total entsetzt und enttäuscht von dir und so. Also man kann ja schon sagen, okay, mir ist schon klar, dass das viele ausprobieren und einmal ist keinmal und wollen wir mal drüber reden, was das bedeuten kann und ich meine ganz ehrlich, wir thematisieren das ja auch permanent in der Praxis mit den Jugendlichen. Wir sagen denen ja nicht, ihr seid des Teufels, wenn ihr das mal ausprobiert habt, sondern wir sagen ihnen, mach dir bewusst, dein Gehirn ist noch nicht fertig, da ist noch einiges im Umbau, du bist besonders gefährdet, ernsthafte Nebenwirkungen zu bekommen, das kann man denen erklären. Und wenn du schlau bist, mach das nicht jetzt, schieb solche Experimente auf später auf. Ne? Und das können die manchmal besser annehmen als so ein richtiges, entsetztes, um Gottes Willen, wie konntest du nur? Und um nochmal kurz zu sagen, es gibt auch wirklich super Anlaufstellen, wenn die Familien in Not sind.
Ah ja, ganz so niederschwellig.
Ja, im UKE zum Beispiel hier in Hamburg gibt es eine der ersten Drogenambulanzen für Jugendlichen überhaupt. Da gibt es auch eine Beratungsstelle, wo man einfach mal als Familie hingehen kann, um zu sprechen mit jemand, der sich auskennt.
Ist das der unter der Leitung von Professor Thomasis?
Ja, genau. Und und dann gibt es auch eine Tagesklinik und es gibt auch eine Suchtstation für alles Mögliche. Aber man kann auch bei problematischem oder vermutetem problematischen Cannabiskonsum eine Beratung des Jugendlichen, der Jugendlichen in dieser Beratungsstelle haben. Und das ist niederschwellig und kann sehr hilfreich sein.
Und niederschwellig heißt, es muss noch kein ganz schwerer Fall sein. Man kann da hingehen, ja, auch einfach, um sich Rat zu holen.
Ja,
und
genau.
Und das sollte man wahrscheinlich auch tun. Ja,
das sollte man
wirklich
tun.
Ein sehr, sehr umstrittenes Gesetz. Ich danke euch ganz herzlich für eure Einschätzung, liebe Kinderdocs. Bis zum nächsten Mal.
Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.